Hallo zu Psych, dem Psychologie-Podcast für alle. Wir sind bei der 20. Folge angelangt und das passenderweise genau als erste Folge im neuen Jahr 2020. Das haben wir natürlich
geplant.
Ja, genau so geplant, als wir das angefangen haben. Im April haben wir uns gedacht, ja, wir starten dann und dann können wir genau die 20. Folge perfekt timen. Ja, herzlich willkommen auch im neuen Jahr. Wir hoffen, ihr bleibt dabei. Wir bleiben auf jeden Fall dran. Ja. Und das Thema kommt heute von Jelena und damit können wir ja direkt loslegen.
Ja, und zwar bin ich auf dieses Thema gestoßen oder aufmerksam gemacht worden durch meine Mitbewohner. Und die haben nämlich gesagt, was ist denn das nächste Thema? Hast du nicht Lust, was zu Neujahrsvorsätzen zu machen? Und ich dachte, aha, das passt doch direkt mal richtig klasse jetzt zum neuen Jahr, auch wenn die Folge online kommt, wenn das neue Jahr schon eine Weile dabei ist.
Ja, aber dann hat man ja die Schwierigkeiten, gerade dabei zu bleiben.
Genau, genau. Ich habe dann aber mir überlegt, das nicht zu machen, so wie halte ich meine Neujahrsvorsätze ein oder nicht, sondern es ist eher ein bisschen eine pessimistische Folge. Es geht um cool. Denkfehler in Neujahrsvorsätzen. Und zwar ist mir eingefallen, dass ich in meinem Regal ein Buch stehen habe von einem Autor, der heißt Rolf Dobelli und es ist Die Kunst des klaren Denkens, ein sehr bekanntes Buch, glaube ich. Es steht auf jeden Fall drauf, dass es Spiegel-Bestseller ist. Und es geht um Denkfehler. Und wie das jetzt mit den Neujahrsvorsätzen zusammenhängt, das werde ich sofort erklären. Und zwar machen wir uns ja in der Regel viele Vorsätze. Also irgendwie mehr Sport machen, gesünder leben, mehr lernen, neuen Job finden, die große Liebe finden, Geld sparen oder mit einer brillanten Idee ein Startup gründen. Und hinter all diesen Vorsätzen stecken Ziele und Vorstellungen, wie wir unser Leben noch besser machen können oder wie unser Leben noch besser werden könnte. Und ich dachte, das ist eine gute Gelegenheit, um mal ein paar Denkfehler aufzudecken, denen wir ziemlich regelmäßig auf den Leim gehen. Und bevor ich aber damit beginne, würde ich gerne mal wissen, Kira, hast du dir Vorsätze gemacht dieses Jahr?
Noch nicht konkret. Also ich will eigentlich noch ein bisschen drüber nachdenken, aber ich schaffe das manchmal nicht, das dann Punkt zum 1. Januar genau richtig zu haben. Ich mache das dann so im Laufe des Monats, überlege ich mir so, okay, wo will ich denn hin? Ja, deswegen kann ich jetzt nicht ganz konkret was sagen.
Ich habe mir dieses Jahr mal zum ersten Mal keine gemacht, weil ich mir dachte, das halte ich eh nicht ein. Ja. Aber egal, darum soll es auch gar nicht gehen. Sondern es geht darum, wie wir, wenn wir uns denn dann wenn wir uns dann Vorsätze machen, wie wir da Denkfehler einbauen. Und vielleicht haben wir nämlich die auch schon gemacht oder auch viele von euch. Und bevor wir loslegen, muss ja erstmal geklärt werden, was ist denn überhaupt ein Denkfehler oder warum kommen die so häufig vor? Und da ist wichtig festzuhalten, dass diese Denkfehler nicht unbedingt schlecht sind. Also sie heißen Denkfehler, aber es gibt gute Gründe, weshalb wir so und so denken oder es gibt Gründe, weshalb diese Denkfehler entstehen und die basieren eigentlich auf einer guten Sache, nämlich dass wir Prozesse haben, die uns helfen, uns schneller zu entscheiden. Und ja, Denkfehler oder auch sogenannte kognitive Fehler entstehen dann, wenn wir Eigenschaften von zu verarbeitenden Informationen systematisch verzerren oder wir dadurch fehlerhafte Entscheidungen machen, fehlerhafte Handlungen. Also das sind meist unbewusste Prozesse und die basieren eigentlich auf etwas Positivem und zwar sogenannten kognitiven Heuristiken. Und was Heuristiken sind, das muss uns Kira erstmal erklären.
Ja, Heuristiken kann man auch Daumenregeln nennen. Und die benutzt man, um eine Lösung zu finden oder eine Entscheidung zu treffen. Der Vorteil ist, dass die relativ schnell funktionieren im Kopf und nicht so aufwendig sind. Das heißt, wir können uns da wertvolle kognitive Ressourcen sparen, so wie Aufmerksamkeit und so weiter. Der Nachteil ist aber, dass sie halt auch falsch liegen können, weil sie eben manchmal zu ungenau und zu einfach arbeiten. Ich habe da ein kleines Beispiel mal. Jelena, sag mir doch mal, welche Stadt in den USA mehr Einwohner hat? Chicago oder San Francisco? Einfach
Chicago.
So. Chicago, sagst du? Okay, schade.
Ja.
Ist richtig. Also Chicago hat 3 Millionen, San Francisco 600.000 Einwohner. Und das ist jetzt nur die Stadt und nicht die Metropolregion, das gibt's auch noch. Also Wikipedia hat mich da ein bisschen verwirrt, aber naja. Die Sache ist, also ich hätte wahrscheinlich San Francisco gesagt, weil mir diese Stadt halt öfter begegnet ist irgendwie so. bei Instagram ja. oder bei Freunden, die da mal Urlaub gemacht haben und so weiter.
Ja.
Und dann denkt man irgendwie, ja, wenn ich mehr davon gehört habe, dann ist die Stadt wahrscheinlich größer. Und ja. das ist halt so ein typisches, das kann man ganz schnell schlussfolgern, kommt man zu dieser Lösung. Und ganz häufig wird die auch richtig sein. Also, ja.
Aber was auch wichtig ist, ich meine, ich habe ja auch eine Heuristik genutzt, um auf diese Lösung zu kommen. Und zwar habe ich gedacht, in Chicago, da gibt es ja viel Industrie oder zumindest meinte mein Kopf, ja, da gibt es ja viel Autoindustrie oder so. Ja. Und deswegen dachte ich ja, dann gibt es ja bestimmt viele Menschen, die da leben. Also habe ich ja auch geguckt, welche Informationen ist verfügbar, sozusagen in meinem Kopf, ne? Ja. Verfügbarkeitsheuristik. Ah, ich habe die Information, da ist viel Industrie. Ob die jetzt stimmt oder nicht,
ja.
ist genau. Was anderes.
Aber normalerweise, also wenn man jetzt innerhalb von einer halben Sekunde diese Entscheidung treffen soll, dann wird man wahrscheinlich halt auf das gehen, was man besser kennt. Und halt nicht alle Vor- und Nachteile, die also Pro und Contra jetzt so abwägen mit, okay, das liegt in Kalifornien, Kalifornien ist ja sowieso. Und also man macht dann nicht diese Pro-Contra-Liste, das wäre dann eben keine Heuristik, sondern haut das quasi einfach so raus. Und ja, ganz häufig hätte diese Heuristik auch recht gehabt. Also wenn ich dich jetzt frage, was ist größer, Berlin oder Bergneustadt? Die Stadt, wo ich herkomme, da sagen wahrscheinlich Berlin. Viele, ja, Berlin, weil Bergneustadt habe ich in meinem Leben noch nicht gehört. Aber man kann eben auch daneben liegen. Genau, das sind Heuristiken, so Daumenregeln, die uns häufig weiterhelfen, damit wir nicht alles total overthinken, sondern dann schnell zu einer zum Entschluss kommen können. Ja. Aber manchmal liegen sie auch falsch.
Ja, und diese Heuristiken sind ja Daumenregeln oder auch so Neigungen sozusagen, was wir eher wahrnehmen, erinnern, denken, wie wir urteilen. Und die können aber halt auch verzerrt sein oder fehlerhaft. Und dann kommt es zu einem Denkfehler, zu einem kognitiven Fehler. Und ich möchte einige vorstellen jetzt hier in der Folge. Ich habe nur eine kleine Auswahl getroffen, also in diesem Buch von Rolf Dobelli sind sehr, sehr viele Denkfehler drin und es gibt auch noch viel, viel mehr Denkfehler. Finde ich alle sehr interessant, aber ich habe mir jetzt einfach mal ein paar rausgesucht, die man so mit den Neujahrsvorsätzen in Verbindung bringen kann. Und zwar, das erste ist der sogenannte Survivorship Bias oder auf Deutsch auch Überlebensirrtum. Und wir stellen uns das einfach mal ein Szenario vor. Ich möchte mit irgendwas Neuem beginnen. Ich habe mir vorgenommen, dieses Jahr möchte ich mit etwas Neuem beginnen. Ich möchte ein Podcast beginnen, ein Startup gründen, eine Diät machen, großer Musiker werden, sonst was. Ich habe wie was Neues vor. Und der Survivorship Bias oder dieser Überlebensirrtum, der besagt, dass wir unsere Aussichten auf Erfolg systematisch überschätzen, weil Erfolge im Alltag stärker repräsentiert sind als Misserfolge. Also zum Beispiel, klassisches Beispiel sind Kira und ich hier. Wir kennen natürlich nur erfolgreiche Podcasts. Deswegen denken wir, oh, wenn wir einen machen, werden wir auch erfolgreich.
Dann geht der durch die Decke. Und am Ende des ersten Jahres haben wir 1 Million Follower. Ja. Haben wir nicht.
Ist nicht der Fall. Aber es ist ja erstmal auch eine gute Tendenz. Ne? Wir sehen, andere machen was erfolgreich, dann will ich das auch machen. Aber das Problem ist halt, Erfolge sind ja überrepräsentiert in unserem Alltag. Deswegen überschätzen wir unsere Erfolgswahrscheinlichkeiten. Und das liegt daran, dass zum Beispiel in den Medien erfolgreiche Personen mehr dargestellt wird oder wir legen eine höhere Aufmerksamkeit auf die Dinge, die erfolgreich sind. Und über Misserfolge wird viel weniger berichtet oder sie sind weniger öffentlich sichtbar. Zum Beispiel gibt es selten Schlagzeilen darüber, wie Firmengründungen gescheitert sind oder wie irgendein Star, ja gut, das vielleicht schon, aber welche Diäten gescheitert sind oder sowas, ne? Gut, darüber gibt es vielleicht schon einen Artikel. Aber
ja, oder auch bei dem Podcast, also ich weiß keine Zahlen für wie viele Leute im Jahr den Podcast anfangen und den dann wieder abbrechen. Ja. Ich habe mal von einer anderen, die auch einen Podcast letztes Jahr angefangen hat, gehört, dass der das durchschnittlich der durchschnittliche Podcast schafft nur 7 Folgen und danach hört man auf. Und wenn man halt darüber kommt, über diese Grenze, dann ist es schon mal so, okay, yay, anscheinend schaffe ich es weiter. Ja. Also, dass man immerhin noch weiter dran bleibt.
Ja, aber mehr. Ist natürlich auch die schöne magische 7 da drin.
Ja.
So wie mit 7 Jahre Freundschaft und dann bricht die nicht mehr oder
stimmt.
So.
Stimmt. Ja, ist wahrscheinlich völliger Bullshit, okay. Ja.
Aber ja, das Problem führt halt dazu, dass wir quasi nur die Überlebenden sehen, also die, die es geschafft haben, nicht die, die es nicht geschafft haben. Und man erkennt nicht, wie selten Erfolge eigentlich sind. Also gerade auch bei Firmengründungen ist es ja häufig, oder Startups, gibt es ja mittlerweile schon auch Statistiken, wie viele Startups eigentlich direkt wieder im Boden versickern irgendwo und nicht erfolgreich sind. Das Problem ist die Weiterführung davon. Und zwar gibt es ja dann sogenannte Erfolgsrezepte. Also Menschen schreiben Bücher, wie werde ich erfolgreich, wie schaffe ich die und die Diät, wie werde ich ein Podcaster, wie werde ich Musiker, wie werde ich ganz berühmt. Und diese Erfolgsrezepte sind ja häufig irgendwie Eigenschaften oder Handlungsweisen, wie man sich verhalten soll, um erfolgreich zu werden. Und die Menschen, die diese Bücher schreiben oder darüber berichten, die haben das vielleicht gemacht, aber es heißt nicht, dass diese Sachen sie auch zum Erfolg geführt haben, sondern es kann ja sein, dass jemand, der nicht erfolgreich ist, die gleichen Dinge gemacht hat, nur über ihn wird nicht berichtet. Ne? Also ich fand das einen ganz interessanten Punkt, weil ja wir ja häufig denken, oh, jetzt werde ich auch irgendwas Großes, Tolles machen und dann überschätzen, wie erfolgreich wir damit werden können, beziehungsweise andererseits ist es natürlich auch gut, so ein gewisser Optimismus und ein bisschen Ausblenden von negativen Aspekten, sonst würden wir ja gar nicht erst was beginnen wahrscheinlich, wenn wir denken würden, ach, es hat eh nur eine 5%ige Chance hier, dass ich das schaffe, dann ist die Wahrscheinlichkeit gering, dass wir es machen. Ne? Ja. Also es ist immer so ein so eine Waage sozusagen zwischen, es ist ein Denkfehler, aber gleichzeitig hilft es uns ja auch, zu beginnen. Ja.
Zu Survivorship Bias fällt mir auch noch ein anderes Beispiel ein, was es ein bisschen wortwörtlicher nimmt. Und zwar gibt es ja immer mal wieder so Leute, die sagen, ich muss mich nicht anschnallen. Wir waren früher, gab es auch keine Anschnallgurte und das haben wir ja auch überlebt. Also ich bin ja noch hier.
Ja.
Und das ist so ein wortwörtliches Beispiel für Survivorship Bias, weil wenn du das nicht überlebt hättest, dann wärst du ja jetzt nicht hier, um das zu berichten.
Ja.
Und da gibt es dann halt manchmal so Leute, die dann deswegen so neue Erkenntnisse irgendwie, die das Leben sicherer machen, wie Sicherheitsgurte im Auto oder auch Impfen und so weiter, dann sagen, hey, nee, das brauchen wir alles gar nicht, wir haben es doch früher auch geschafft, weil sie halt die sind, die dann zufällig da durchgekommen sind und dann nicht mehr dran denken an die, die halt dann, es nicht so weit geschafft haben. Ja.
Und auch ein ganz wichtiges Beispiel jetzt mal aus der Wissenschaft, womit man sich auseinandersetzen muss, wenn man in der Forschung ist. Es wird in der Regel ja nur das veröffentlicht, was statistisch bedeutsame Ergebnisse geliefert hat. Das heißt, wir lesen ganz viele Artikel, in denen Studien durchgeführt wurden und die konnten statistisch zeigen, dass das und das einen Effekt hat. Das Problem ist, wir wissen nicht, wie viele Forschergruppen die gleiche Studie oder eine ähnliche Studie durchgeführt haben und nichts gefunden haben.
Ja.
Also es kann, und das ist auch schon wieder dann rein statistisch, es kann halt sein, 100 Leute machen die gleiche Studie und einer findet ein besonderes signifikantes Ergebnis und die eine wird veröffentlicht und man denkt dann, so ist das. Aber die 99 anderen, die das nicht gefunden haben, die werden natürlich nicht gehört.
Die landen einfach in der Schublade und werden erblicken nie das Licht der Öffentlichkeit. Ja.
Ja. Das Problem hierbei ist also das, was wir nicht wissen sozusagen. Und es gibt auch nicht direkt eine Lösung dafür. Aber ich denke, es ist immer gut, sich sowas im Kopf zu behalten. Aha, vielleicht ist das so, weil ich nur mit den Erfolgen konfrontiert werde und nicht mit den Misserfolgen. Also das war der Survivorship Bias, der Überlebensirrtum. Das zweite, was ich vorstellen möchte, ist die sogenannte Sunk Cost Fallacy oder auf Deutsch versunkene Kostentrugschluss. Ja? Oder auch ein anderer Name, irrationale Beharrlichkeit. Ich finde, das ist auch schön.
Auch schön.
Und es geht
darum,
diese irrationale Beharrlichkeit, die finden wir dann, wenn wir eigentlich etwas Altes oder etwas, was wir schon, etwas, was wir tun, beenden sollten, aber daran festhalten. Also zum Beispiel, ich bin schon lange an einem Projekt dran, wie zum Beispiel hier den Podcast, und ich halte aber irrational daran fest, weil ich da schon Kosten rein investiert habe. Also es ist der sogenannte versunkene Kostentrugschluss ja auch. Das bedeutet, es ist eine Tendenz, etwas fortzusetzen, wenn man bereits viel hinein investiert hat. Also in Form von Geld, Anstrengung, Zeit, Emotionen. Also wenn es was ist, wo wir schon viel reingesteckt haben, dann ist die Tendenz groß, dass wir es auch fortsetzen. Weil wir denken, ach, jetzt habe ich schon so viel da rein investiert, jetzt möchte ich das weitermachen. Das ist aber eigentlich, also wenn man es so rein, objektiv betrachtet, Schwachsinn, weil das, was ich schon rein investiert habe, sagt mir nichts darüber aus, ob das in Zukunft weiter erfolgreich sein wird oder so, sondern ich müsste eigentlich einfach jetzt im Status quo, also so wie es jetzt ist, entscheiden, lohnt es sich, das noch weiterzuführen. Weil das, was ich schon rein investiert habe, das ist eh versunken, das ist weg, ne? Das habe ich eh schon verloren. Und gut, jetzt kann man natürlich das auch wieder ein bisschen kontrovers diskutieren, aber ich finde, tolle Beispiele dafür sind so große öffentliche Bauprojekte. Ja. Wie zum Beispiel Berliner Flughafen oder so oder auch anderes. Man hört immer davon, dass noch mehr Geld reingepumpt wird, wo dann andere vielleicht schon gegenrechnen, es wäre billiger, das ganze Ding abzureißen oder so. Ja. Aber da stecken verschiedene Tendenzen hinter. Zum einen dieses Gefühl, ich habe schon so viel da rein investiert, ich will das jetzt nicht aufgeben oder ich verliere etwas, obwohl das ja schon längst verloren ist. Aber auch, wir möchten, als Menschen möchten wir konsequent erscheinen. Ja? Wir möchten nicht jemand sein, der ständig seine Meinung ändert. Wir möchten konsequent sein in unserem Verhalten und möchten nicht wie jemand wirken, der schnell aufgibt vielleicht. Also es gibt verschiedene Dinge, die da reinspielen. Ein Punkt ist aber auch die Angst vor Verlust. Oder wir denken, dass wir es noch retten können. Und an der Stelle ist der Begriff der Verlusterversion ganz wichtig.
Bei Verlustaversion geht es darum, dass wir empfindlicher gegenüber Verlusten sind als gegenüber Gewinnen. Das heißt, ich würde mich nicht im gleichen Maße darüber freuen, 100 Euro zu gewinnen, wie ich mich darüber ärgern würde, 100 Euro zu verlieren. Mhm. Das heißt, also Gewinn und Verlust sind nicht gleich gegeneinander aufgestellt. Und das kann man ganz gut an sich selbst mal ausprobieren. Ich stelle euch, also dir, Jelena, und dem Rest mal Entscheidungsfragen. Und dann könnt ihr ja mal überlegen, wofür ihr euch entscheiden würdet. Einfach so vom Gefühl her. Und zwar kannst du dich jetzt zwischen zwei Sachen entscheiden. Entweder du bekommst hier 800 Euro direkt so in die Hand. Oder wir werfen einen Zufallsgenerator an, der dir zu 85%iger Chance 1000 Euro gibt. Oder zu 15%iger Chance gar nichts gibt. Was würdest du lieber machen?
Wahrscheinlich Zweiteres.
Das Zweite?
Weil das Geld hatte ich ja eh schon nicht.
Ja.
Und dann ist aber meine Chance sogar noch größer, auf 1000
Euro. Ja, aber du hast auch eine 15%ige Chance, gar nichts zu bekommen, ne? Bei dem anderen kriegst du auf jeden Fall 800.
Das stimmt. Ja, eigentlich ist das klüger, ne?
Ja. Genau, also ich glaube, ich würde mich auch so entscheiden, weil man denkt so, lieber das Sichere nehmen. Das andere sind zwar im Durchschnitt 50 Euro mehr, also wenn man das ständig nochmal machen würde, weil du hast ja auch eine 85%ige Chance, 1000 Euro zu gewinnen, aber lieber 800 Euro als gar nichts, ne? So, das ist das eine. Und die andere, jetzt nochmal so eine Entscheidung, möchtest du lieber 800 Euro jetzt direkt verlieren oder wollen wir wieder die Zufallsmaschine anwerfen? Mit einer 85%igen Wahrscheinlichkeit, dass du 1000 Euro verlierst und einer 15%igen Chance, dass du gar nichts verlierst.
Dann würde ich auch Zweiteres nehmen, weil ich denken würde, vielleicht verliere ich auch gar nichts.
Genau, ja. Ja, und so entscheiden sich die meisten Leute, obwohl, wenn man quasi die reinen Zahlen durchrechnet, wäre es halt besser bei der ersten Entscheidung, wo es ja um Gewinn geht, das mit der Zufallsmaschine zu wählen, weil da im Durchschnitt gewinnt man da 850 Euro und nicht nur 800. Und im zweiten Fall, bei dem Verlust, ist es halt besser, die 800 Euro Verlust direkt abzugeben und nicht die Zufallsmaschine anzuwerfen, weil man da eben im Durchschnitt 850 verliert, also mehr. Mhm. Und wir mit unserer Verlustaversion wollen halt im ersten Fall, wir wollen auf keinen Fall, dass es dazu kommt, dass wir nichts gewinnen. Und im zweiten Fall wollen wir auf jeden Fall die Möglichkeit uns erhalten, dass wir gar nichts abgeben müssten, auch wenn es dazu kommen könnte, dass wir halt mehr im Endeffekt abgeben müssen.
Ja.
Und also rein rational betrachtet ist das halt keine sinnvolle Entscheidung, die meisten Leute da treffen. Und das kann man eben dann erklären mit der Verlusterversion, dass wir das unbedingt vermeiden wollen.
Ja, Ja, und diese Verlustaversion spielt halt auch da rein, dass wir diese irrationale Beharrlichkeit haben, also an etwas festhalten, weil wir denken, sonst verlieren wir alles, was wir schon da rein investiert haben. Also, wobei das eigentlich ja schon längst verloren ist, sozusagen. Also, wenn euer neues Vorsatz ist, sich zu entscheiden, soll ich irgendwie etwas fortsetzen, soll ich irgendwas mit etwas weitermachen oder nicht, dann macht euch das nochmal bewusst. Natürlich gibt es viele gute Gründe, weiter an was, weiterzuarbeiten, weiter zu investieren, Energie, Geld, Zeit. Aber wenn der einzige Grund ist, ach, ich habe schon so viel da reingesteckt, dann sollte man das nochmal überdenken.
Ja.
Ein weiterer Punkt, den ich vorstellen möchte, ein weiterer Denkfehler, bezieht sich auf dieses klassische Angebote und Rabatte haben, was man so ums neue Jahr hat. Also bestes Beispiel, das lokale Fitnessstudio wirbt damit, hey, pünktlich zu Neujahr ist das Fitnessstudio halb so teuer nur. Oder der monatliche Preis wird halbiert, es ist viel, viel günstiger. Und am besten noch ist das nur heute am 1.1. möglich, das abzuschließen. So, da kommen direkt zwei Denkfehler ins Spiel, wenn wir darauf reinfallen sozusagen. Und zwar der sogenannte Kontrasteffekt und das Knappheitsirrtum. Das wird den meisten bekannt vorkommen. Wir sind ja auch nicht von gestern und haben schon viel Werbung mitbekommen. Aber erstmal zu dem Kontrasteffekt. Beispiel ist nämlich hier, jetzt mein lokales Fitnessstudio ist eigentlich echt teuer. Pünktlich zu Neujahr haben die diesen Rabatt, also es ist irgendwie 50% billiger, aber eigentlich liegt der Preis immer noch über dem, was ich so ausgeben würde, über mein Budget für Fitnessstudio. Also es ist immer noch eigentlich zu teuer, aber ich sehe diesen Kontrast zu dem Preis, wie er vorher war. Oh, 50% günstiger, meine Güte, voll das Schnäppchen. Und obwohl es immer noch viel zu teuer für mich ist, bezahle ich es, weil ich denke, oh ja, das kommt mir jetzt total gering vor durch den Kontrast zu dem vorherigen Preis. Also die Beurteilung eines Preises kann stark davon abhängen, wie hoch er vorher war, obwohl das ja zu dem Zeitpunkt egal ist. Es ist egal, wie hoch der Preis vorher war. Wichtig ist, wie hoch ist der Preis jetzt. Und kann ich mir das leisten? Will ich mir das leisten? Also haben wir in solchen Situationen Schwierigkeiten mit so absoluten Beurteilungen. Wir schauen uns nicht den Preis jetzt gerade an, sondern im Vergleich zu dem, wie er vorher war. Also diese Situation wird dann noch zusätzlich verschärft, wenn es Knappheit gibt. Also dieser Effekt, der klassische Effekt von Angebot und Nachfrage. Also das Angebot im Fitnessstudio gibt es zum Beispiel nur am 1.1. oder nur für die ersten 20 Personen, die kommen. Und an dieser Stelle kommt der Knappheitsirrtum ins Spiel. Also wenn etwas seltener ist, dann bewerten wir es als wertvoller. Was eigentlich auch total verrückt ist, denn nur weil etwas selten ist, muss es nicht unbedingt wertvoll sein. Es gibt da eine ganz lustige Studie zu, da ging es um die Beurteilung der Qualität von Keksen. Und zwar hatten die zwei Gruppen. Die erste Gruppe, die hatte eine ganze Schachtel Kekse oder es gab auf jeden Fall Kekse in Hülle und Fülle. Und in der zweiten Gruppe, in der Experimentalgruppe, da haben die Probanden nur zwei Kekse vorgelegt bekommen. Und die sollten dann bewerten, wie hoch die Qualität dieser Kekse einschätzen. Ergebnis ist, Personen, die nur zwei Kekse bekamen, bewerteten die Qualität der Kekse im Mittel höher als die, die so eine ganze Menge an Keksen vor sich liegen hatten. Und wenn den Probanden dann außerdem noch gesagt wurde, dass es weniger Kekse sind aufgrund von hoher Nachfrage, weil wie viele Leute diese Kekse haben wollen, man konnte nur so wenige bekommen, dann werden sie nochmal höher bewertet. Und vor allem werden sie auch höher bewertet, als wenn ihnen gesagt wurde, dass es aufgrund eines Versehens oder eines Unfalls irgendwie gerade weniger Kekse gibt. Also auf Englisch steht da Accident. Ich glaube nicht, dass sie direkt Unfall damit meinen, sondern eher Versehen oder so. Mhm. Also wenn es quasi was ist, was nichts mit Angebot und Nachfrage zu tun hat, dann hat es keinen Einfluss auf die Bewertung. Aber wenn denen gesagt wird, wir haben nur so wenig Kekse, weil die Nachfrage so hoch ist, dann werden die nochmal in der Qualität höher bewertet, obwohl sie gleichen Kekse sind. Also, auch sich das nochmal bewusst machen, ich meine, ich denke, die meisten von uns haben das schon ganz gut so reflektiert, diesen Kontrasteffekt, wenn es Angebote und Rabatte gibt und auch diesen Knappheitsirrtum.
Ja.
Wenn wir wissen, das ist nur für eine begrenzte Zeit. Das ist so der Klassiker in der Werbung.
Ja, das was mir immer einfällt, die, die weißen Ferrero-Küsschen. Das ist dann immer so, jetzt nur für kurze Zeit und dann so Drama. Und ich habe die doch letztes Jahr so gern gemocht, jetzt muss ich mir direkt drei Dosen davon kaufen.
Ja. Ich bin auch letztens darauf reingefallen, und zwar war kurz vor Weihnachten, und es gibt so eine ganz tolle Schokoladenmarke, das ist meine Lieblingsschokoladenmarke, und ich habe gesehen, dass sie zu Weihnachten so eine besondere Tafelschokolade rausgebracht haben mit Glühweingeschmack. Und ich dachte mir schon, ob das wohl schmeckt, ich weiß es nicht, aber es war knapp, ne? Es gab es nur an Weihnachten, und es lagen auch nur so ein paar im Regal, und dachte, ich muss direkt zwei Stück mitnehmen, falls sie gut schmeckt, damit ich dann noch eine Ich meine, das spielt bestimmt auch noch mal mehr rein, aber es war eigentlich, war das so ein Knappheitsirrtum. Ich habe gar nicht so richtig rational überlegt, ist das was, was mir schmecken könnte, Schokolade mit Glühweingeschmack. Am Ende, es war ganz okay, aber es war nicht so gut wie die anderen Sorten der Schokoladenmarke. Also, sich das bewusst machen. Eine weitere Illusion oder ein weiterer Denkfehler ist die sogenannte Swimmer's Body Illusion. Ist auch ziemlich bekannt, auf Deutsch ganz toll übersetzt, Täuschung der Körperfigur eines Schwimmers. Klasse Übersetzung. Die ist aber auch relativ bekannt. Und zwar geht es da dann auch nochmal darum, wenn ich so Verhaltensweisen aus der Werbung übernehme oder wenn ich mich dafür entscheide, irgendwelche Produkte zu benutzen, weil irgendein Model besonders toll aussieht, wenn es dieses Produkt benutzt, dann falle ich auf diesen Denkfehler hinein. Und zwar ist der Denkfehler, dass Eigenschaften einer Person irrtümlicherweise hauptsächlich auf die vorher ausgeübte Tätigkeit zurückgeführt werden. Also klassisches Beispiel, von wegen hier Neujahrsvorsätze, ich möchte jetzt eine Diät machen, ich möchte abnehmen. Und dann suche ich recherchiere und finde ein Influencerin auf Instagram, die sagt, hey, mit dieser Diät kannst du abnehmen, ich schaue mich an und ich weiß, weil da oben Werbung steht, dass sie dafür bezahlt wird und denke aber, oh, die sieht so toll aus, das liegt garantiert an dieser Diät, dass sie so toll aussieht. Dass sie schon vorher so toll aussah und dann bezahlt wurde, Werbung für die Diät zu machen und dann hinterher immer noch genauso toll aussieht, das blende ich aus. Also ich denke, aha, sie hat diese Tätigkeit ausgeübt, deswegen sieht sie so aus, wie sie aussieht. Diese Bezeichnung Swimmer's Body Illusion kommt von der Fehlannahme, dass man, also es gibt diese Annahme, dass man, wenn man viel schwimmt, dann kriegt man die athletische Figur eines Leistungsschwimmers. Das ist so die Annahme. Okay. Deswegen entscheiden sich Leute für den Sport des Schwimmens, weil sie denken, oh, ich will auch so aussehen wie die Leistungsschwimmer. Aber tatsächlich ist es so, dass die Körperfigur eine wichtige Voraussetzung ist dafür, Leistungsschwimmer zu werden. Also ich muss schon auf eine gewisse Art und Weise gebaut sein, damit ich die schnellsten Streckenzeiten da erzielen kann. Und das ist deswegen die sogenannte Swimmer's Body Illusion.
Mhm.
Ja, ich meine, auch ohne die würde Werbung nicht funktionieren. Anderes Beispiel, ne, so Kosmetikprodukte. Natürlich werden für Kosmetikprodukte auch die hübschesten Models rausgesucht mit der reinsten Haut. Und man denkt, ah ja, das ist auf dieses Produkt zurückzuführen. Auch wenn wir das eigentlich wissen, dass sie dafür bezahlt werden, diese Werbung zu machen. Irgendwo tief in uns drin ist es ja doch auch, ach guck mal, ja wirklich, und die Haut, die hat so einen Glow und die ist so fein. Das ist alles Photoshop, ist so gar nicht existiert, es wird irgendwie ausgeblendet.
Ja.
Also die Wirkung eines Produkts wird überschätzt, beziehungsweise wir führen es halt wirklich auf diese ausgeübte Tätigkeit zurück. Ein anderes Beispiel, was hier in diesem Buch noch genannt wurde, was ich auch interessant fand, ist, dass die Universität Harvard ja den Ruf hat, eine Top-Universität zu sein. Und es werden da regelmäßig sehr erfolgreiche Menschen produziert oder viele erfolgreiche Menschen sagen, sie sind in Harvard zur Uni gegangen. Und dann ist aber die Frage, liegt das wirklich an der überragenden Lehre in Harvard oder liegt es daran, dass sie es schaffen, überdurchschnittlich kluge und ehrgeizige Studierende zu rekrutieren, einzuschreiben? Also nicht von der Körperfigur eines Schwimmers täuschen lassen, sondern schauen, hat das Verhalten wirklich dazu geführt, dass die Person so aussieht, dass sie so ist, wie sie ist, oder war die Person vielleicht vorher schon so?
Ja.
Ein weiterer Denkfehler, den wir machen, ist das sogenannte Paradox of Choice oder auch auf Deutsch Auswahlparadox. Und kurz beschrieben ist das im Prinzip, wenn man zu viel Auswahl hat, macht es uns unglücklich. Andere Vorsätze, die wir haben können, ist zum Beispiel, wir wollen dieses Jahr den perfekten Job finden oder die perfekten Möbelstücke für unsere neue Wohnung oder den perfekten Partner finden. Es gibt ja reihenweise solche Wünsche, dass wir etwas finden möchten, was total gut passt oder was alle Eigenschaften hat, die wir haben möchten. Und erstmal ist es natürlich so, dass wenn wir viel Auswahl haben, also zum Beispiel, wir gehen jetzt ins Internet, suchen nach einem Job und wir haben jetzt das Glück, dass es zu unserer Branche sehr, sehr viele Jobs gibt, dann ist ja erstmal viel Auswahl auch ein Vorteil. Also es ist gut, dass wir viel Auswahl haben. Auswahl zu haben macht auch glücklich, weil wir so das Gefühl haben, wir können hier was finden, was wirklich genau zu uns passt, was wirklich genau dem entspricht, was wir haben wollen. Aber das Paradox bei der Geschichte ist, wenn wir zu viel Auswahl haben, dann sinkt die Lebensqualität wieder. Also dann werden wir unglücklicher. Gutes Beispiel dafür, finde ich, ist so Online-Shopping. Wenn ich im wahrsten Sinne die Qual der Wahl habe, weil ich viel zu viel Auswahl habe. Oder auch so Dating-Apps, ne? Wenn ich weiß, ich muss einfach nur weiterwischen und vielleicht finde ich dann noch jemanden, der noch besser ist, der noch besser aussieht, der noch tollere Eigenschaften hat. Oder in so ganz großen Supermärkten, wenn ich da vorm Regal stehe und eine Auswahl zwischen 20 verschiedenen Nuss-Nougat-Aufstrichen habe und mich nicht für einen entscheiden kann. Also Gründe dafür sind, dass so eine ganz große Auswahl lähmen kann.
Ja.
Also man findet zum Beispiel mehrere Dinge gut, man kann sich nicht nur für eins entscheiden und schließlich geht man wieder ohne eine Auswahl getroffen zu haben. Wird auch auf Englisch Choice Overload genannt, was ich sehr toll fand.
Ja.
Also im Prinzip die Überforderung durch die große Auswahl. Dieser Effekt, der tritt nicht immer auf, der ist von bestimmten Rahmenbedingungen abhängig. Dieser Auswahlparadox ist wahrscheinlicher, zum einen, wenn die Entscheidung schwierig ist, also wenn wir viele Eigenschaften haben, die wir beachten müssen, oder wir haben Zeitdruck, unter dem wir die Entscheidung treffen müssen, oder auch, es gibt viele attraktive Möglichkeiten, klassisches Beispiel im Supermarkt, oh, die sehen irgendwie alle lecker aus. Und Es gibt keine dominante Option, die irgendwie heraussticht. Also es gibt nicht eins, wo wir denken, ah ja, hier stimmt Nutella, das ist die Marke, die ich immer haben wollte. Sondern auch, die sehen irgendwie alle lecker aus. Dann ist es schwierig. Und auch schwierig ist es, wenn man nicht genau weiß, was man möchte. Zum Beispiel, weil man weniger Ahnung davon hat. Zum Beispiel jetzt beim Autokauf oder wenn ich mir ein neues Handy kaufen möchte, einen neuen PC. Ich finde das, besonders bei PCs finde ich das schwierig, weil ich habe nicht so viel Ahnung von PCs und kann schlecht einschätzen, ist das jetzt eine gute Eigenschaft oder eine schlechte Eigenschaft. Und wenn man dann noch im Internet eine Wahnsinnsauswahl an Computern hat, dann ist es super, super schwer, eine Auswahl zu treffen.
Weil die Auswahl so groß ist, dann ist die Chance ja größer, dass ich eine falsche Entscheidung treffe. Ne?
Ja, also genau. Und was auch ein Punkt ist, ein anderer Grund ist, ist, dass große Auswahl zu Unzufriedenheit führt, weil man, wenn man dann doch eine Entscheidung getroffen hat, dann passiert es manchmal im Nachhinein, dass man sich unsicher ist, ob man die richtige Entscheidung getroffen hat. Also es hätte noch so viele andere Optionen gegeben. Habe ich denn jetzt hier die richtige Entscheidung getroffen? Und der Punkt ist, man kann sich nie wirklich sicher sein, die richtige Auswahl getroffen zu haben. Insbesondere halt, je mehr Auswahl da ist, desto unsicherer bin ich und damit desto unzufriedener nach meiner Wahl. Ja, mögliche Lösungen sind da, sich im Vorfeld Kriterien aufschreiben und wirklich an denen festhalten. Gerade wenn es darum geht, zum Beispiel Technik zu kaufen oder ein Auto zu kaufen, kann man das gut machen, sich genau aufschreiben, was brauche ich. Oder ein anderer Aspekt ist natürlich auch einfach nicht das Perfekte suchen, sondern sich mit etwas zufrieden geben, was gut genug ist. Ja. Ist in unserer heutigen Gesellschaft ein bisschen schwierig, weil wir immer irgendwie auf der Suche sind nach dem Perfekten. Aber ich finde es ganz interessant, weil ich glaube, dass das heutzutage sehr, sehr häufig passiert, weil wir einfach so endlose Möglichkeiten haben. Und ich finde, das trifft in so vielen Lebensbereichen zu. Und es ist halt etwas, was man sich auch bewusst machen sollte. Also, wenn ihr euch fürs neue Jahr vorgenommen habt, jetzt finde ich den perfekten PC, ich finde den perfekten Job, ich finde den perfekten Partner, ich finde das perfekte Sofa für mein Wohnzimmer, was auch immer. Ich weiß nicht, wahrscheinlich habt ihr nicht solche flachen Vorsätze, aber ich bin drüber gestolpert und dachte, das ist interessant. Das Auswahlparadox, wenn man zu viel Auswahl hat, dann macht das uns auch unglücklich.
Ja.
Und ein Vorsatz aber noch, den vielleicht doch viele haben, den ich persönlich nämlich auch habe, ist, sich von Altem zu trennen. Also nicht nur Neues anschaffen, sondern ausmisten. Ne, endlich mal Minimalismus, alles loswerden, was ich so an unnötigem Zeug habe. Und wenn wir das machen wollen, wenn wir uns von Altem trennen wollen, dann tritt manchmal ein Denkfehler auf, der sogenannte Endowment-Effekt. Ich glaube, ich habe das falsch ausgesprochen auf Englisch, deswegen nochmal auf Deutsch. Das ist der sogenannte Besitztumseffekt oder Besitzereffekt.
Mhm.
Und der besagt, was wir besitzen, empfinden wir als wertvoller als das, was wir nicht besitzen. Klingt erstmal sinnig. Ne? Also was wir besitzen, okay, das gehört uns und das ist mein Besitz und deswegen empfinde ich das als wertvoll. Und das ist aber so ein ökonomisches Verhaltensmuster, wonach Menschen oft viel mehr Geld für den Verkauf eines Objekts verlangen, als sie für den Erwerb desselben Objekts bereit wären zu zahlen. Ein klassisches Beispiel, Flohmarkt. Wir wollen immer noch super viel Geld für unsere Sachen haben, aber wären gleichzeitig nicht bereit, das Geld auch zu zahlen, wenn wir die Sachen kaufen wollen.
Ja.
Die Erklärung ist hier ebenfalls so Verlustaversion, also wir wollen ja keinen Verlust machen, wir wollen nicht Geld verlieren und ein interessanter Effekt ist auch oder ja auch so einfach ein Denkprozess, der einsetzt, ist, sobald wir etwas besitzen, also die Inbesitznahme eines Objekts, die führt zu einer höheren Wertschätzung des Objekts, weil dann ist es meins und es ist wichtig, es ist ich schätze das mehr wert, hat natürlich zum einen den positiven Effekt, dass ich dann besser drauf aufpasse. Ne? Es hat auch ganz, ganz logische Hintergründe, weshalb es gut ist, dass wir etwas, was wir besitzen, mehr wertschätzen. Aber gleichzeitig ist es natürlich, wenn wir es dann wieder loswerden wollen, dann denken wir, es ist viel, viel wertvoller, als es eigentlich ist.
Mhm.
Was auch interessant ist, das habe ich dann noch gefunden, ist der sogenannte IKEA-Effekt. Kennst du den?
Nee.
Und zwar, ich find's lustig, dass er so heißt, der IKEA-Effekt besagt, je mehr Arbeit wir in etwas investieren, desto stärker ist das Gefühl des Besitzes und dementsprechend auch die Wertschätzung. Sprich, bei so einem IKEA-Regal oder bei IKEA-Möbeln, eigentlich ist das gar nicht so hochwertig, aber wir haben viel Arbeit da rein investiert, haben das zusammengebaut und haben es vielleicht auch noch so ein bisschen abgeändert, dass es genau unserer Vorstellung entspricht. Es gibt ja diese Systeme, die man so auf individuelle Wünsche anpassen kann. Und je mehr wir da an Arbeit rein investiert haben, desto mehr haben wir das Gefühl, das ist jetzt wirklich meins und das ist wirklich wertvoll. Und mein tolles IKEA-Regal, da habe ich doch so viel Arbeit rein investiert, dass es genau hier reinpasst und so weiter. Der sogenannte IKEA-Effekt kann man natürlich auch noch auf andere Sachen anwenden. Aber je mehr Arbeit wir in etwas investieren, desto stärker ist das Gefühl des Besitzes. Und ich habe dann noch so eine ganz lustige Anekdote gefunden aus einem Wikipedia-Artikel zu IKEA-Effekt, weil ich über den Begriff gestolpert war und erstmal bei Wikipedia geguckt habe, was ist das denn eigentlich? Und da wird beschrieben, dass sich dieser IKEA-Effekt entwickelt hat in Anlehnung auf die Entwicklung von Kuchenbackmischung in den 50er Jahren. Und jetzt fragst du dich, hey, wie ist das zustande gekommen? Und zwar in den 50er Jahren kamen irgendwie Kuchenbackmischungen auf den amerikanischen Markt. Man wollte den amerikanischen Hausfrauen schmackhaft machen. Und die wurden aber eher abgelehnt, diese Kuchenbackmischungen. Also der Absatz dieser Mischung, der stagnierte und man war sich nicht ganz so sicher, dann hat man geschaut, warum werden denn unsere tollen Kuchenbackmischungen nicht gekauft? Man hat herausgefunden, dass sie von den Hausfrauen als zu einfach empfunden wurden. Also irgendwie die Arbeitskraft und die Fähigkeiten in der Essenszubereitung, die wurden nicht mehr benötigt und es ist viel zu einfach, diesen Kuchen herzustellen. Und als die Hersteller ihre Werbung dann geändert haben und mehr so einen Fokus drauf gelegt haben, dass es ja auch noch eine Eigenleistung der Hausfrau geben muss, also irgendwie hinzufügen frischer Zutaten oder man kann den toll aufwendig dekorieren und sowas ganz Individuelle machen und man braucht wirklich auch diese haushälterischen Fertigkeiten irgendwie. Dann konnten sich die Kuchenbackmischungen wirklich endgültig durchsetzen und wurden viel verkauft. Also, wenn wir uns von etwas trennen möchten, sollten wir einen Schritt zurückgehen und nochmal überlegen, wie viel würden wir dafür zahlen, wie stark hänge ich an dem, weil ich da viel Arbeit reingesteckt habe, würde ich da wirklich so viel Geld für bezahlen, wenn ich selber auf eBay Kleinanzeigen oder auf dem Flohmarkt sehe. Also, eine ganze Menge sogenannter Denkfehler, die natürlich aber auf den Heuristiken beruhen, was du ja auch am Anfang beschrieben hast, also Faustregeln, Denkprozesse, auch oft unbewusste, automatische Denkprozesse, die uns eigentlich in vielen Situationen helfen können, aber ja. sich in manche Situationen auch zu so Denkfehlern entwickeln können.
Ja, ja, zum Beispiel Verlusterversion. Prinzipiell ja. ist natürlich gut, wenn wir gut drüber nachdenken, ob wir denn jetzt wirklich diesen Verlust machen wollen und nicht einfach quasi diesen Gewinn hinterherhecheln und dabei voll vergessen, was wir dabei verlieren könnten, sondern dass man da, dass das halt ein bisschen schwerer wiegt, weil eventuell sind das irgendwelche Sachen, die man dann nicht wiederbekommen könnte oder so, je nachdem, wo es ja. jetzt dann hingeht.
Ja, und ich fasse noch mal kurz zusammen, welche Denkfehler wir kennengelernt haben. Mhm. Also als erstes gab es den Survivorship Bias, also den Überlebensirrtum, dass wir unsere Aussichten auf Erfolg systematisch überschätzen, weil Erfolge im Alltag viel stärker repräsentiert sind als Misserfolge. Das war das Erste. Also wenn ihr anfangt, jetzt auch einen Podcast zu produzieren, immer realistisch bleiben. Der Zweite, den wir kennengelernt haben, war die sogenannte Sunk-Cost-Fallacy oder versunkene Kostentrugschluss oder auch irrationale Beharrlichkeit, also die Tendenz, etwas fortzusetzen, wenn wir bereits viel hinein investiert haben. Bestes Beispiel Berliner Flughafen und andere Großbauprojekte oder auch eine langwierige Ausbildung, die uns eigentlich gar keinen Spaß mehr macht, aber wir haben schon so viel da rein investiert. Dann zum Thema so, ne, pünktlich zu Neujahr, viele Angebote und Rabatte, Kontrasteffekt und Knappheitsirrtum. Also die Beurteilung eines Preises kann stark davon abhängen, wie hoch er vorher war und wie knapp etwas ist, weil Knappheit dafür sorgt, dass wir es als wertvoller, als qualitativ hochwertiger und so weiter empfinden. Dann hatten wir die Swimmer's Body Illusion oder die Täuschung der Körperfigur eines Schwimmers, immer noch eine klasse Übersetzung, dass wir die Eigenschaften einer Person irrtümlicherweise hauptsächlich auf die vorher ausgeübte Tätigkeit zurückführen und gar nicht dran denken, dass die Person vielleicht vorher schon so war. Ne? Also klassischer Fall, Verhaltensweisen aus der Werbung übernehmen, Diäten, Kosmetika, auf was man alles hereinfallen kann. Dann als vorletztes hatten wir Paradox of Choice, das Auswahlparadox. Wenn man zu viel Auswahl hat, dann macht das uns sogar unglücklich. Also Auswahl hat zwar Vorteile, aber wenn wir zu viel Auswahl haben, dann sind wir überfordert und das macht uns langfristig auch unglücklich. Und dann als letztes der Endowment-Effekt, also der Besitztumseffekt oder Besitzereffekt. Wenn wir uns von Altem trennen wollen, dann empfinden wir unseren Besitz als sehr viel wertvoller, als es eigentlich realistisch wäre. Und das wird halt nochmal gesteigert durch den IKEA-Effekt. Also wenn wir viel Arbeit investiert haben, dann ist auch noch das Gefühl des Besitzes sehr viel stärker und dementsprechend auch die Wertschätzung. Ja, das waren so einige Denkfehler, die uns nicht nur zu Neujahr, sondern auch sonst immer wieder mal begegnen können. Ich finde Denkfehler total interessant. Ich finde auch Heuristiken total interessant, weil das so Sachen sind, die wir unbewusst machen und oder ja, die häufig passieren, einfach weil es unser Denken beschleunigt. Wir sparen Energie, wenn wir diese automatischen Denkprozesse haben. Aber gleichzeitig können wir uns damit selbst verarschen manchmal. Oder ja, uns ist manchmal nicht bewusst, warum wir uns so und so entscheiden, warum wir so und so handeln. Mhm. Dass es automatische Prozesse sind, die uns da leiten.
Ja. Ja, und damit sind wir dann auch am Ende der ersten Folge in diesem Jahr angekommen. Wir haben sogar mal deutlich unter eine Stunde geschafft. Hervorragend. nicht zu viel verplappert.
Noch ein bisschen leichte Kost, falls jemand noch nicht ganz wieder im Lebensrhythmus genau. angekommen ist.
ja, falls ihr nachgucken wollt, wo wir diese Infos herhaben, von denen wir erzählt haben, welche Studien oder das Buch, was Jelena davon, wovon sie ja. gesprochen hat, dann könnt ihr die Quellen in der Beschreibung von dieser Folge finden. Mhm. Und wenn ihr irgendwie mit uns in Kontakt treten wollt, dann könnt ihr das über Instagram oder Mail machen. Bei Instagram heißen wir psy.jk und die E-Mail findet ihr in der Beschreibung vom Podcast, wo auch immer diese Beschreibung zu finden ist, je nachdem, welches Programm ihr nutzt. Genau. Ja, und dann hoffen wir, dass ihr psyched steht auf ein neues, erfolgreiches Jahr und dass wir alle ja. unsere Vorsätze trotzdem einhalten, ganz auch genau. wenn wir manchmal Denkfehler machen.
Und natürlich, unser Podcast wird dieses Jahr der erfolgreichste von allen. Weil wir schon so viel rein investiert haben.
Ja.
Nein, aber ja. auf ein neues, gutes Jahr. Und ich bin gespannt, was wir dieses Jahr alles produzieren werden. Und ich glaube, ich kann auch für Kira sprechen, wenn wir sagen, wir freuen uns total, dass ihr uns alle zuhört. Und es freut uns total, auch Feedback zu bekommen. Deswegen macht das gerne weiter. Positiv wie negativ ist willkommen, solange es konstruktiv ist. Und ja, dann würde ich sagen, auf Wiedersehen. Und
ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss.